Wir Menschen sind ja ständig damit konfrontiert, uns zu vergleichen, zu bewerten und zu beurteilen. Und so geht es mir jetzt im Moment. Ihr seht es mir, ihr schaut es mir an. Und ja, was habe ich an? Wie bin ich frisiert? Ich kann euch nur sagen, ich habe alles getan. Ich war beim Friseur, ich habe mich frisch eingekleidet. Von daher soll es einmal passen. Ja. Ja. Aber weiters, wir beurteilen uns oft gegenseitig, was hat einer für einen Beruf? Ja? Ist er Handwerker, ist er Doktor und so weiter? Was hat jemand für einen Besitz? Was für Auto fährt er? Was für Haus hat er? Ja? Und weiters schauen wir auch noch auf unseren Nächsten, was hat er vielleicht für Gaben oder Fähigkeiten, was ich nicht habe? Ja? Und oft schienen wir zu dem hin, was wir nicht haben, das möchten wir wahrscheinlich auch gern haben. Und im Grunde genommen ist es so, dass sich jeder Mensch nach Anerkennung und Liebe sehnt. Ja, das fängt eigentlich schon von der Geburt an und zieht sich über unser ganzes Leben hinweg bis zu unserem Tod. Bei den kleinen Kindern, da merkt man es oft noch offensichtlich, ja, die kommen her, die fordern das ein. Ja, Liebe, Anerkennung. Ja, die Erwachsenen, die machen das jeder auf seine Art und Weise. Ja, sucht er das bei den anderen. Und das Thema der heutigen Predigt geht genau um das. Die Überschrift oder das Thema war, so wie es in der Predigtreihe drinnen gestanden ist, das königliche Gesetz für den Umgang mit unserem Nächsten. Und letzte Woche haben wir ja in der Predigt schon gehört von Andreas, ist es darum gegangen, nicht nur Hörer zu sein, sondern Täter des Wortes. Ja, und ich möchte es heute ein Stück weit versuchen, das umzusetzen, die Theorie in die Praxis. Ja. Und ich muss euch sagen, meine größte Herausforderung war, als ich vor circa 20 Jahren im zweiten Bildungsweg in den Lehrerjob eingestiegen bin. Und ja, dass ich alle Schüler in ihrer Einzigartigkeit so annehme, wie sie sind, mit ihren guten oder weniger guten Seiten. Gerecht zu sein, faire Noten zu geben. Das war die größte Herausforderung. Schafft man das? Also ich muss sagen, ich habe es bis heute noch nicht geschafft. Und ja, ich werde es auch nicht schaffen. Man kann nicht allen gerecht sein. Ja. Und heute geht es genau darum, wie gehe ich mit meinen Geschwistern, meinen Mitmenschen um? Wie nehme ich sie wahr? Und was sagt uns das Wort Gottes darüber? Was können wir da dabei lernen. Lesen wir den Text. Es geht weiter. Jakobus Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Ich hoffe, Sie hinten könnt ihr mitlesen. Ich habe sie auf die Folie aufgetan, zum Mitschauen. Meine Brüder und Schwestern, haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann kommt mit einem goldenen Ring und in herrlicher Kleidung, es kommt aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung. Und ihr seht auf den, der herrlich gekleidet ist, und sprecht zu ihm, setz du dich hierher auf den guten Platz. Und sprecht zu dem Armen, stell du dich dorthin oder setz dich unten zu meinen Füßen. Macht ihr dann nicht Unterschiede unter euch? Und urteilt mit bösen Gedanken? Hört zu, meine Lieben. Hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißen hat denen, die ihn lieb haben? Ihr aber habt dem Armen Unehre angetan. Sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tu dir recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tu dir Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet so und handelt so als Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Ich habe die Predigt in zwei Teile gegliedert. Ja, der erste Teil, wo es darum geht, die Verse 1 bis 7, lasst euch nicht vom Ansehen der Person verleiten. Jakobus spricht zu jüdischen Christen, die erlebt haben, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Wir haben ja schon gehört, dass Jakobus ein Halbbruder von Jesus war. Und er hat natürlich Jesus gekannt und er hat sich am Anfang auch schwer getan über das Auftreten und Wirken von Jesus. Er hat ihn sogar abgelehnt. Und doch dann etwas später wurde er trotzdem auch vom Geist Gottes ergriffen und hat gemerkt, dass es was mit seinem Leben zu tun hat. Und er war eigentlich einer mit, neben Petrus und Johannes, zu einem der wichtigsten Führungspersönlichkeit in der ersten Jerusalemer Gemeinde. Und der Jakobus unterstreicht gleich am Anfang unseres Textes, wem Macht und Herrlichkeit gehört. Jesus, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und wir wissen ja alle, dass Jesus hat die Herrlichkeit Gottes verlassen und hat sie den Menschen geoffenbart. Er hat es greifbar gemacht. Ja? Und an Jesu Wirken können wir auch sehen, wer Gott eigentlich ist. Ja? Und wenn wir ein bisschen nachvollziehen und den Stammbaum von Jesu zurückverfolgen, wo er eigentlich herkommt, ist es nicht unbedingt die Elite-Linie. Ja? Da drinnen kommen vor Prostituierte, Ehebrecherin und so weiter. Weiters ist Jesus aufgewachsen in Nazareth. Er hat 30 Jahre dort gelebt, hat einen Handwerksberuf erlernt und Nazareth war unbedingt nicht gerade die feine Stadt. Ja, es hat ja einen schlechten Ruf gehabt. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Und Jesus hat gewirkt in Galiläa und Samarien. Das war die Provinz, ja, die High Society. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die waren Jerusalem. Ja. Aber das war so am Rande. Und die waren natürlich von den führenden Israeliten, war dieses Gebiet und letztendlich hat die Leute nicht unbedingt so angesehen. Ja. Und letztendlich hat aber Jesus nie die Person verurteilt, sondern nur das, was sie getan hat. Und da fängt jetzt bei Jakobus, die ersten Verse warnt schon Jakobus, dass wir nicht den Rang und das Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür machen, wie wir mit ihm umgehen. Und der Versammlungsraum in der frühen Gemeinde, der hat natürlich etwas anders ausgeschaut, wie jetzt heute da unser Versammlungsraum. Ja, Versammlung heißt wörtlich übersetzt die Synagoge. Das war ein schlichter, einfacher Raum, wo die Leute damals, die Christen, zusammengekommen sind. Es waren wenige Sitzplätze da, es waren vielleicht ein paar einzelne aus Stein ausgehauene Plätze vorhanden. Die meisten Leute, die waren am Boden gesessen, ja, oder waren gestanden. War nicht so komfortabel, wie es wir uns bei uns da heute erleben. Und Jakobus hat ja an den Gläubigen geschrieben, die einen jüdischen Hintergrund haben. Und das heißt, die sind eigentlich vom Gesetz her, vom Alten Testament sehr geprägt und das haben sie gekannt. Die fünf Bücher Mose. Und das war die Grundlage der Gläubigen und der Christen. Und damals waren eigentlich die Leute sehr einfache und arme Leute. Und ich habe nachgeforscht, in den antiken Quellen kann man auch nachlesen, dass die meisten Juden Ringe getragen haben, aber eher einfache, keine goldenen. Ja? Die haben sie sich nicht leisten können. Und da hat man ein bisschen den Status auch gesehen, die reichen Leute, die haben goldene Ringe gehabt. Ja? Und weiters haben sie natürlich auch, waren sie anders gekleidet und herrliche Kleidung, bunte Gewänder haben sie angehabt und so weiter. Und wie ist die Situation bei uns heute? Im Vergleich zur Weltbevölkerung gehören wir eigentlich zu den Reichsten der Welt. Wir sehen uns vielleicht nicht unbedingt so, dass wir zu den Reichsten gehören, weil man kann sich ja immer noch vergleichen. Es gibt immer noch Leute, die haben noch mehr wie wir. Ja? Aber es gibt der Großteil der Menschen auf der Welt, die haben viel weniger als wir. Ja? Wir brauchen uns keine Sorgen machen über das Essen, über das Wohnen. Es gibt ein Sozialgesundheitssystem und so weiter, was jeder von uns nutzen kann. Und ich habe mir jetzt mal überlegt, was ist, ja, wenn in diesem Moment, da bei uns jetzt im Gottesdienst, die Tür aufgeht und es kommt ein Reicher und ein Armer in den Gottesdienst da rein. Ich habe den Reichen mir ausgesucht, nehme an, das ist der David Alaba. Ja, bekannter Fußballstar, kennt glaube ich fast jeder von euch. Ja, und es kommt ein Bettler nebenbei dazu. Ja, wie gehen wir mit den beiden um? Wen bieten wir sofort einen Platz an? Stehen wir auf? Ja. Mit wem ziehen wir es vor, nach dem Gottesdienst zu reden? Ja. Ich habe mir bei der Vorbereitung selbst hinterfragt und habe gemerkt, wie schnell das gehen kann, dass man sich versündigt und den anderen Unrecht tut. Auch wenn sich das Ganze nur in Gedanken abspielt. Ja. Warum? Ja, in uns stecken oft falsche Motive. Was erhoffen wir uns von dem vermeintlich Reichen? Erhoffen wir uns vielleicht Vorteile? Fühlen wir uns etwas besser? Können wir damit angeben? Wir haben einen Fußballstar, ja, von dem haben wir Autogramm, wir haben sogar mit ihm geredet. Und ja, oder erwarten wir uns vielleicht, könnte er uns ein bisschen finanzielle Unterstützung geben? Ja? Ist ja nicht schlecht, wenn die Gemeinde ein bisschen nur ein paar Flöhe dazu kriegt, ein paar Kröten. Sind ja Schulden da, die können abgebaut. Ja. Und ich habe letztendlich den David Alaba ausgesucht. Er hat viel Geld. Aber was mich an ihm fasziniert, er hat als junger Mensch mit 17 Jahren schon sich öffentlich zu Jesus bekannt. Er ist ein gläubiger Christ, der Jesus sein Leben anvertraut hat und wirkt dort in der Szene, ja, wo Leute mit viel Geld umeinander gehen und bekennt dort auch Jesus als seinen Herrn. Und das ist natürlich auch ja, was Gigantisches. Und ich will jetzt nicht irgendwas darstellen, dass die Reichen, dass man nicht reich sein darf oder reich sein kann. Ja? Ja, und in unserem Text heute steht ja, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt, die im Glauben reich sind und Erben des Reichs, das er verheißt nach denen, die ihn lieb haben. Und weiters können wir noch lesen im 1. Korinther, sogar was töricht ist und was schwach ist vor der Welt, was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte macht, was etwas ist. Und in Jeremia 9, Vers 29 steht nur, auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und Gott hat andere Maßstäbe. Er hat andere Werte. Er möchte unser Herz haben als Person. Und dafür hat er sich erniedrigt. Er hat sich verspotten lassen und schlagen lassen. Ja, sogar kreuzigen lassen für dich und für mich. Und wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, wenn wir bekennen, dass wir ihn brauchen und ihn bitten, dass er in unser Leben kommt, dann wird sich auf einmal das Leben verändern. Bei mir war das so. Ich habe mir immer gedacht, ganz so fromm brauchst du auch nicht sein. Ja, du könntest vielleicht etwas im Leben verpassen. Und Ernst, könntest du die nächste Folie geben? Mein Leben hat ausgeschaut wie so eine fromme Fassade. Ja, und es ist eine Fassade von einem wunderschönen Haus. Und wir können oft leben, unser Christ sein, nach außen hin. Ja, wunderschön, wir können Gottesdienst besuchen, wir können aber fromme Lieder singen. Ja, können auch fromm daherreden. Aber das Herz oft innen drin schaut es anders aus. Wie das Haus innen drin ausschaut, wissen wir nicht. Ja? Kann wunderschöne, prachtvolle Zimmer haben oder es kann alte, verstaubte Zimmer drinnen haben, wo wirklich nicht mehr schön sind. Ja? Und letztendlich geht es darum, dass Jesus, der Glaube an Jesus ist eine Beziehungssache. Und schon wie damals Gott das Volk Israel, wo es unter gewandert hat in der Wüste, wo es umeinander gezogen ist und wo es aus der Knechtschaft befreit hat, ja, dass sie wieder Freiheit verspüren. Und so möchte eigentlich Jesus uns Freiheit schenken. Ich habe immer gedacht, du verpasst was in deinem Leben. Ja? Der Glaube ist etwas für alte Leute, kurz vorm Sterben. Aber so ist es nicht. Ja? Der Glaube, und je früher, dass ein Mensch zum Glauben an den lebendigen Jesus findet, umso besser ist es für sein Leben, weil er das ganze Leben anders dann auch ausrichtet. Ja? Es ist auf alle Fälle ein Vorrecht und ein unverdientes Geschenk, egal wie reich oder arm wir sind, wenn wir zu den Auserwählten Gottes gehören dürfen. Und ich muss mir immer wieder dabei vor Augen halten, und je älter ich werde, umso mehr wird mir bewusst, dass ich es eigentlich genauso verdient hätte, am Kreuz neben Jesus zu hängen, so wie der Verbrecher. Und wir sind da immer wieder herausgefordert in unserem Leben, im Umgang mit unserem Nächsten. Wie gehen wir mit ihm um? Wie behandeln wir ihn? Wie bewerten wir ihn? Lassen wir uns von seinem Äußeren beeinflussen? Und gerade durch die Armen spricht auch Gott heute noch in dieser Welt und stellt uns immer wieder auf die Probe, ob sich unser Glaube auch in der Tat bewährt. Und das habe ich in der Vorbereitungszeit vor einigen Wochen erlebt. Ich war allein zu Hause und es klopft an der Tür. Ich gehe hin und es steht eine Frau draußen mit einem kleinen Kind und bettelt, eine Bettlerin. Und du musst sekundenschnell Entscheidungen treffen. Und du bist konfrontiert. Gesetzlich ist es verboten, bei uns zu betteln. Könnt ihr sagen, okay, es gibt ein Gesetz, weist ihr ab. Könnt ihr ein bisschen was zum Essen geben? Hast du was zum Essen, das wenigstens für den Tag, da Hunger gestillt wird? Oder könnt ihr auch noch ein paar Kröten? Ja, wie gesagt, hätte ich auch welche im Garten rumhupfen, aber ich könnte ja auch ein paar Euros geben. Ja? Und damit ist man konfrontiert. Und ich habe mich entschieden, ihr ein paar Euros zu geben. Und das tut mir nicht weh. Das tut mir nicht schwer. Ja? Und so sind wir, glaube ich, auch jeder Einzelne von uns immer wieder damit konfrontiert. Ja? Wie gehen wir mit unserem Besitz, mit unserem Reichtum um? Und im Vers 6 und 7 steht, ist aufgeführt, sind es nicht die Reichen, die Gewalt gegen euch üben und euch vor Gericht ziehen? Verlästern sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist? Lassen wir uns nicht auf falsche Sicherheiten ein. Setzen wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung auf unseren Herrn Jesus und nicht auf Menschen. Er ist unser Versorger und er weiß am besten, was wir brauchen. Ich komme zum zweiten Teil. Da geht es jetzt eigentlich um das königliche Gesetz. Und wir sind in unserer Zeit eigentlich umhüllt von Gesetzen und tagtäglich damit konfrontiert. Jeder Einzelne von uns, von euch, sei es im Straßenverkehr, sei es im Arbeitsleben, sei es im privaten Bereich. Ja, es gibt das Mutterschutzgesetz, das Jugendschutzgesetz. Es gibt auf der Arbeit bei uns das Schulunterrichtsgesetz, Bipapo, alles Mögliche. Ja, wir haben so eine Fülle von Gesetzen. Ich habe in Wikipedia mal nachgeschaut, was steht unter Gesetz drinnen. Ja, Gesetz ist was Gesetzes. Es ist im eigentlichen Sinn eine Festlegung von Regeln, welches menschliche Verhalten regelt. Ja, und es wird eigentlich anscheinend wahrscheinlich bei uns immer komplizierter, weil die Gesetze immer mehr und mehr werden. Ja, früher war es vielleicht nur einfacher. Und dann habe ich geschaut, was steht unter Gebote drin. Ja, wir haben ja das Wort Gottes als Gesetz und aber auch die Gebote, wo ich dann später noch drauf hinkommen werde. Ja. Und ein Gebot ist eine Verhaltensnorm für einen betroffenen Personenkreis oder Gesellschaften, um ein bestimmtes Verhalten anzuordnen. Und wenn wir jetzt die Bibel betrachten, das Wort Gottes, das ist eingeteilt in ein altes und ein neues Testament. Ja. Und Jakobus spricht in erster Linie damals eben die ersten 5 Kapitel, das waren die Gesetzesbücher der Juden, dem Volk Gottes. Ja. Und da war sehr viel vom menschlichen Verhalten ist er geregelt. Und für uns gilt es auch heute noch, ja, das Alte Testament, auch das Neue Testament als Christen. Und wie geht es uns, wenn wir an die Gesetze und die Gebote in der Bibel denken? Haben die überhaupt noch ihre Gültigkeit? Haben die überhaupt noch was mit meinem Leben zu tun? Und wenn wir eigentlich um uns ein bisschen herumschauen und wenn wir ja, die Augen offen haben, denke ich, dass die Welt anders ausschauen würde, wenn sich die Menschen, wenn jeder sich annähernd an den 10 Geboten Gottes sein Leben ausrichten würde. Und welche Gedanken kommen in euch hoch, wenn ihr an das Wort Gesetz denkt? Sind es in erster Linie mal gute Gedanken oder schlechte Gedanken? Wahrscheinlich je nachdem, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Ja? Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich ein Vorteil eines Gesetzes oder warum gibt es ein Gesetz? In einem Gesetz wird ein bestimmter Rahmen vorgegeben, in dem wir uns bewegen können. Und das gibt einmal Sicherheit. Ja? Im Straßenverkehr wissen wir, okay, es gibt die Regeln, wenn wir uns annähernd dann auch halten, passieren weniger Unfälle, gibt Ampeln und so weiter, dass sie bei Rot stehen bleiben, da, bei Grün kann ich fahren, kann aber trotzdem noch was passieren. Ist klar. Nachteile, wir fühlen uns eingeengt und sehen oft keinen Sinn dahinter. Ja? Es gibt eine 30er-Zone, es gibt eine 50er-Zone und so weiter. Und oftmals ist halt der Straßenverkehr trotzdem frei und du gibst Gas. Passiert ja nichts. Ja? Aber irgendjemand steht wo und dann wird es geblitzt und dann gibt es da Strafe. Und das ist dann immer so lustig. Ja? Und dann ärgert man sich. Und ich hab mir noch ein bisschen was dabei gedacht jetzt. Und da möchte ich euch ja über die Gesetze. Das nächste Foto, Ernst, könntest du mal die nächste Folie aufhören? Wir sehen ein Haus, was eingerüstet ist mit einem Gerüst. Und ich komme ja eigentlich als Handwerker, wo ich jahrelang auf Baustellen gearbeitet habe. Und wir sehen, das Gerüst geht über hinauf und eigentlich möchte ich jetzt Bezug nehmen auf das Dach. Ja? Ein Dachdecker oben am Dach, der fühlt sich wohl, der hat eine Sicherheit, wenn er weiß und wenn das Gerüst da ist. Ja, das ist auch ganz anders gehen. Das habe ich früher selber erlebt, wenn du oben am Dach bist und du weißt, letztendlich kannst du nur in das Fangnetz reinfliegen, dann bewegst du dich ganz anders. Aber wenn du oben stehst, ja, und merkst bei jedem Schritt, wenn du daneben gehst, liegst du dann 5 Meter tiefer, dann bist du einfach unruhiger und hast keine Sicherheit. Ja? Und das ist eine gute Sache. Ja. Es gibt eben da ein Gesetz dafür, das Arbeitnehmerschutzgesetz. Du hast persönliche Schutzausrüstung anzuziehen und so weiter. Und das ist wichtig und das ist gut so. Und deswegen ist auch das Gesetz ja, nicht schlecht. Wenn wir natürlich jetzt vom Gerüst her nehmen, ja, wenn man Gerüst baut, dass es vom Gesetz her komplett hundertprozentig richtig und konform aufgebaut wird, ist es oft schwierig, das in der Praxis umzusetzen. Ja? Bei dem Gerüst, wenn es einfacher Fassade ist, geht schon, aber wenn ich hinten einen Zubau habe, wenn ich da ein Gebäude habe und so weiter, da gibt es Probleme. Und bei uns war immer die größte Angst, wenn der Arbeitsinspektor kommt, ja, passt das Gerüst. Und wenn du die Gesetze auf der einen Seite hernimmst und dann die Praxis da dazu nimmst, bist du immer in der Zwickmühle und kannst es letztendlich auch nicht hundertprozentig ausführen. Ja? Und es geht immer noch letztendlich eine Freiheit und Verantwortung vor demjenigen, der dann oben ist und es weiß. Und ich habe letztendlich auch erleben dürfen, obwohl ein Gerüst ordentlich gebaut war, dass ich beim Abbauen mit samt dem Gerüst umgefallen bin. Ja? Ist aber nichts passiert. Und und wir sind da immer wieder damit herausgefordert im Umgang mit den Gesetzen, im Umgang mit dem Wort Gottes. Ja? Und wenn wir letztendlich das Wort Gottes ernst nehmen, dann kann auch unser Leben gelingen. Gott möchte letztendlich haben, dass wir erfülltes Leben haben. Er gibt uns letztendlich den eigentlichen Sinn des Lebens und er hat uns zu seinem Bilde, zu seinem Gegenüber geschaffen. Er hat uns zuerst geliebt und wir sind deshalb sehr wertvoll und kostbar für ihn. Und er möchte, dass wir uns entfalten, unsere Fähigkeiten und unsere Gaben einsetzen. Und er möchte uns gebrauchen, dass sein Reich weitergebaut wird. Und jeder von uns hat Fähigkeiten und Begabungen geschenkt bekommen. Und wenn wir jetzt das königliche Gesetz wiederum hernehmen, Ernst, du kannst die Folie wieder wegtun. Ja? Das ist ein Gesetz eigentlich, was einen hohen Stellenwert haben. Ja, wenn wir vergleichen, König, in England gibt es ja noch die Königin. Und die Königin ist die höchste Person im Land und ja, die hat natürlich einen hohen Status. Und wenn wir jetzt in unserem Wort, Jakobus zieht nämlich da in Vers 8 eine Stelle aus dem Alten Testament und da lesen wir, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Etwas anders ausgedrückt, tue zuerst deinen Nächsten etwas Gutes und dann schau auf dich, dass es dir gut geht. Und da sind wir natürlich tagtäglich herausgefordert. Und ich habe weiters eine Stelle aus der Bibel gefunden, die genau zu diesem Punkt der Aussage trifft, wo Jesus von den Schriftgelehrten konfrontiert wird. Und da sehen wir in Matthäus 22, 36 bis 40. Ich habe das auch mit an die Wand projizieren lassen. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und Jesus zitiert da aus dem 5. Mose Kapitel 6 einen Auszug da von den 10 Geboten. Da gebe es zunächst um die Ermahnungen zur Liebe und zum Gehorsam den Herrn gegenüber. Und interessant ist ja, dass unsere 10 Gebote, die ersten 4 Gebote, geht es um die Beziehung zwischen Mensch zu Gott. Und in den anderen 6 Geboten geht es um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja? Und Jesus stellt die Reihenfolge da eigentlich klar fest. Und wir wissen es auch theoretisch. Zuerst geht es um die Liebe zum Herrn und dann geht es um unsere Mitmenschen und eigentlich zuletzt sollen wir uns in den Mittelpunkt stellen. Und diese 3 Punkte sollen bei uns in etwa zu einem Gleichgewicht sein. Ja. Und ich habe da einen Vergleich, oder ich möchte euch da ein Bild mitgeben von einem runden Tisch, der auf 3 Beinen steht. Ja. Und die 3 Beine sind gleich lang, da steht der Tisch waagerecht. Das heißt, jedes Bein, das eine ist die Liebe zum Herrn, das zweite Bein steht für die Liebe zum Nächsten, das heißt, und das dritte ist dann, wo es um mich dreht, ja, das dritte, zu sich selbst. Ja. Und wenn ein Bein etwas kürzer ist, ja, dann hat der Tisch eine Schieflage. Und wir kennen als Christen, manche sind gefeilt und zu sagen, ah, die Liebe zum Herrn, das ist das Größte und die Anbetung und der Lob und vergisst eigentlich die Liebe zum Nächsten, ja, dass er denen auch was zu Gutes zu tun muss oder die Liebe zu sich selbst ist eine Schieflage da. Ja. Und so sind wir Menschen eigentlich ja unterschiedlich geprägt, charakterisiert mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, mit unserem eigenen, was uns am ehesten liegt. Manche, die sind komplett diakonisch veranlagt, ja. Die geben alles für den Nächsten, ja. Die setzen sich für ein, ja, in der Diakonie und so weiter, ja. Wenn ich das sehe und habe die Liebe zum Herrn nicht oder die Liebe auch zu mir nicht, dass sie mir einmal dazwischen drin was Gutes gönnen und mir gut gehen lassen, ja, komme ich auch in einer Schieflage ein. Und da sind wir, denke ich, auch ständig herausgefordert, jeder Einzelne von uns, wo müssen wir uns korrigieren? Ja, wo haben wir eher ein Manko und wo haben wir eigentlich eine überschwängliche Gabe, wo man sagt, da können wir ein bisschen uns einbremsen. Ja. Und wir sind eben dabei ständig gefordert, unser Gleichgewicht zu halten. Warum? Wir müssen uns weiter vor Augen halten, dass wir in einer Welt leben, wo die Gültigkeit von Gottes Wort in Frage gestellt wird. Ja, sogar verneint wird. Und da werden wir tagtäglich beeinflusst durch die Medien und die Werbung. Hauptsache ich bin gesund. Hauptsache mir geht es gut. das bestimmt auch unser Denken und Handeln. Da stecken wir mittendrin. Und da gilt es, entgegenzusteuern. Und das kostet Kraft. Und in Vers 9 stellt eigentlich der Jakobus uns klar vor Augen, dass wir uns versündigen, wenn wir die Person anschauen. Und das zeigt mir Gott auch immer wieder auf. Zum Beispiel durch meine Schüler. Vor einiger Zeit, das ist schon ein paar Jahre her, hat mir natürlich einmal ein Schüler so genervt. Ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und natürlich wissen die Lehrer auch, dass sie sich das dem Schüler spüren lassen können. Ne? Die Lehrer sind meistens am längeren Hebel. Und ja, das ist halt so hin und her gegangen. Und innerlich habe ich schon, ja, wenn ich ihn gesehen habe, wenn irgendeine Aussage gekommen ist, sofort verurteilt. Und eines Tages hat er zu mir gesagt, Herr Lehrer, Sie haben was gegen mich. Und dann ist mir der Mund offen geblieben. Ja. Ja, und so ist man immer wieder herausgefordert. Ja. Und der Jakobus konfrontiert ja letztendlich seine Zuhörer einen Auszug aus den 10 Geboten. Er berichtet dann in Vers 10, denn wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Er bringt ja das vom Töten und vom Ehebrechen. Ja. Und ich denke, wir stehen auch oft in der Gefahr, dass wir die Gebote unterschiedlich einstufen oder bewerten. Oder auch, wenn Menschen ein Fehlverhalten zeigen, wenn eine Sünde offensichtlich ist, dann haben wir eine bestimmte Hierarchie. Jeder Einzelne von uns. Vielleicht das Schlimmste ist, was man machen kann, einen Menschen töten. Ja. Dann kommt Ehebrechen und so weiter. Stehlen ist auch noch. Und vielleicht ganz hinten zum Schluss, ja, ist es so, dass ich über einen anderen schlecht reden tue. Oder ja, mich lustig mache über einen anderen und so weiter. Oder irgendwelche Halbwahrheiten so weiter sage. Und letztendlich sagt uns da das Wort Gottes, Sünde ist Sünde vor Gott. Ja. Und da denke ich spätestens, wer kann überhaupt eigentlich da bestehen? Ja, Gott macht keinen Unterschied. Die Auswirkungen sind natürlich unterschiedlich von den Sünden. Das ist ganz klar. Wenn jemand tötet, der hat eine ganz andere Verantwortung. Ja, der wird da ganz anders zur Rechenschaft gezogen. Ja. Ernst, könntest du nochmal die Folie hertun vom Gerüst? Die Handwerker wissen genau, ja, eigentlich hat die Schutzausrüstung, Schuhe und so weiter, was du alles brauchst. Ja. Das Gerüst hat ordentlich gemacht. Wenn du ein Ding nicht einhaltest, wenn du mit Turnschuhen um am Dach bist, wird die Auswirkung nicht so groß sein. Ja. Da wird nicht gar so viel passieren. Wenn du natürlich das Gerüst nicht ordentlich gebaut hast, dass es nicht standhaft ist, ja, dass es dich nicht letztendlich aufhaltet, wenn du tatsächlich stürzt, ja, dann können natürlich gravierende Folgen daraus passieren. Und so ist es letztendlich auch mit der Sünde. Und ich habe da nur ein Bild vor Augen. Wenn nämlich unser Leben in Jesus verankert ist, dann können wir nicht tiefer fallen als in seine Hände. Und wenn wir nun mal die Perspektive anschauen von dem Foto, ja, dann ist es so, wir können eigentlich nicht tiefer fallen als wie in Jesu Arme. Ja. Egal, was wir tun, wo wir uns versündigen, wenn wir wissen, dass Jesus unser Herr ist, ja, dann fängt er uns immer wieder auf. Wenn wir uns unsere Sünde, unser Fehlverhalten eingestehen und zu ihm kommen, dass er uns vergibt. Ja. Das heißt nicht, dass wir von Haus auf Fehlverhalten machen können, weil Jesus eh uns vergibt. Das nicht. Ja. Aber wenn wir daneben kommen, dann fängt er uns auf. Und da möchte uns eigentlich das Wort Gottes immer wieder unseren Fokus korrigieren. An oberster Stelle steht die Beziehung zu unserem Herrn, dann die Beziehung zu unserem Nächsten und dann schauen wir, dass es uns gut geht. Und das hat ja auch einen Sinn. Die Menschen, die wir lieb haben, ja, die wir gern haben, die uns sympathisch sind, das fällt uns nicht schwer. Aber gerade die Leute, die Menschen, die uns unsympathisch sind, die uns das Leben schwer machen, die sich vielleicht ein bisschen anders verhalten, als wie wir das gern hätten, ja, da kommen wir alle an unsere menschlichen Grenzen. Und da brauchen wir die Liebe Jesu tagtäglich. Und er ist es, der uns unseren Liebesdank auffüllt, ja, damit wir seine Liebe weitergeben können. Und aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass die Menschen, die am meisten auf sich aufmerksam machen, nur mehr einen leeren Liebesdank haben. Und ich bete sehr oft auf dem Weg zur Arbeit: Herr, schenke mir Weisheit, Freude und Kraft und erfülle mein Herz mit deiner Liebe. Und in unserem Predigttext heißt es in den letzten beiden Versen: Redet so und handelt so als Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Aber Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und wenn wir die vergebende Liebe Jesu in unserem Leben erfahren und in Anspruch genommen haben, dann stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. Und das zeigt mir auch, dass ich barmherziger mit meinem Nächsten, meinen Mitmenschen, meinen Geschwistern in der Gemeinde und umgehen soll. Und in Galater 5, Vers 13 können wir lesen: Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Wenn wir nicht barmherzig mit unserem Nächsten umgehen, so kann das uns auch eines Tages auf den Kopf fallen. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Verurteilen wir nicht gleich unseren Nächsten, der sich uns gegenüber nicht so verhält, wie wir es gerne hätten. Und so wie Jesus mit uns barmherzig umgeht, so möchte er auch, dass wir barmherziger mit unseren Mitmenschen umgehen. Ich fasse nochmal kurz zusammen die heutige Predigt. Das waren zwei Teile. Der erste Teil: Lasst euch nicht vom Ansehen der Person verleiten. Haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Person. Urteilen wir nicht über Menschen, über ihr Aussehen, Reichtum, Status, Herkunft und so weiter. Lassen wir uns nicht verleiten, denn Gott allein kennt unser Herz und das Herz unseres Nächsten. Und der zweite Teil, da ging es um das königliche Gesetz. Richten wir unseren Fokus auf Jesus. Lassen wir unseren Liebesdank von ihm täglich auffüllen. Wenn unser Liebesdank gefüllt ist, ja sogar überläuft, so können wir unseren Nächsten damit beschenken. Und wir dürfen und sollen auch uns immer wieder etwas Gutes tun. Amen.